MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. In unserem Alltag hat Johann Wolfgang von Goethe einen Ehrenplatz. Wir finden ihn so gut, dass wir Schulen, Straßen, Theater nach ihm benannt haben. Sogar ein Goethe-Institut gibt es, das im Geiste des Gelehrten die deutsche Sprache und Kultur auf der Welt verbreiten soll. Doch wie macht man das in einem Krisengebiet wie dem Nahen Osten, wo das Goethe-Institut sowohl in Israel als auch in den Palästinensergebieten Kurse anbietet und also zwischen den Fronten steht? Darüber reden wir mit der Präsidentin des Goethe-Instituts, mit Carola Lenz. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag, Herr Kochale.
Frau Lenz, in den Palästinensergebieten kann das Goethe-Institut nur noch sehr eingeschränkt oder gar nicht mehr arbeiten. Drohen hier Kulturbeziehungen jetzt dauerhaft zu zerbrechen?
Nein, das glaube ich nicht und das hoffe ich auch nicht. Wir haben in Westjordanland das deutsch-französische Kulturensemble in Ramallah, das es seit vielen Jahren dort gibt. Das ist derzeit für öffentliche Veranstaltungen in der Tat geschlossen, aber Kurse und Sprachprüfungen finden weiter statt. Zum Teil wird sehr stark auf Online-Arbeit gesetzt. Und das Institut ist auch weiterhin geöffnet für Partnerinnen, für Gespräche, für geschlossene Veranstaltungen. Nur ist die Situation natürlich wirklich schwierig, weil durch die Angst vor israelischen Militär- und Siedlerübergriffen auch einige der Mitarbeiterinnen, die jetzt nicht in Ramallah Stadt leben, sondern im Umland, gar nicht mehr ins Institut kommen können. Und im Gazastreifen ist die Situation katastrophal. Wir hatten 3 KollegInnen, die in Gaza für das Goethe-Institut gearbeitet haben, vor allem Sprachunterricht, aber auch einzelne Kulturprogramme. Eine Familie ist jetzt, Gott sei Dank, in Bonn, die andere in Berlin. Beide werden intensiv weiter vom Goethe-Institut betreut. Ein 3. Kollege hält sich nach wie vor im Keller seines zerbombten Wohnhauses noch in Gaza-Stadt auf. Der war 2 Tage unter Trümmern begraben, konnte befreit werden, hat gebrochene Rippen, Kopfverletzung, konnte keine medizinische Hilfe finden. Es geht ihm etwas besser, aber das ist trotzdem eine riesige Belastung. Auch der Hunger ist etwas, was ja wir immer wieder hören, was auch diesen Kollegen also ganz massiv betrifft.
Was heißt das, Sie versuchen, Ihre Mitarbeiter zu betreuen unter diesen Umständen? Da kommt ja niemand rein, niemand raus. Also ist da überhaupt irgendwas noch möglich?
Nee, die beiden, die jetzt in Bonn und Berlin sind, die konnten über Rafah fliehen, über den Grenzübergang. Und betreut heißt, wir sind in intensivem Kontakt mit ihnen. Wir sehen, dass wir sie weiter im Online-Geschäft einsetzen können und so weiter. Und wir versuchen natürlich auch überhaupt, auch soweit es möglich ist, nach Gaza für unseren Kollegen dort Hilfe zu schicken. Aber das ist eben kaum möglich.
Was hat denn bis dahin, bis zum Beginn des Gaza-Krieges, an Kultur, an Sprachvermittlung stattgefunden? Wie muss ich mir die Arbeit konkret vor Ort vorstellen?
Bis zum Krieg war Ramallah ein sehr lebendiges Institut, was eben auch eine starke Nachfrage, übrigens auch in Gaza, eine starke Nachfrage nach Deutschkursen hat. Es gibt viele, die dort als Fachkräfte migrieren wollen, die ein Studium in Deutschland aufnehmen wollen und Prüfungen, die ja dann relevant sind für Visumsangelegenheiten. Und das andere sind Kulturveranstaltungen. Von Musik über Diskussionen, über Theaterarbeit. Unser Prinzip ist ja nicht der Export deutscher Kulturprodukte als solcher, sondern unser Arbeitsprinzip ist ja Arbeit mit Partnerinnen, Partnerorganisationen, Theatergruppen, Festivalleitern, Filmakteuren und zu schauen, was wird vor Ort gebraucht, was sind die Formate, die jetzt sinnvoll sind und wie können wir da in Austausch kommen.
Wie hat sich denn aus Ihrem Gefühl heraus die Beziehung zu der palästinensischen Kulturszene verändert, seit es die israelische Militäroffensive gibt?
Also wir haben viele unabhängige Partner, die von vornherein nicht in diese Kategorie Hamas-Unterstützer fallen. Also das muss man ganz deutlich sagen, weil das ist ja die Frage, die jetzt auch bei Ihnen im Hintergrund ist. Hatten wir es zu tun mit palästinensischen Organisationen oder Einzelpersonen, die sich da sehr exponiert haben und vielleicht auch Aktivisten in dieser Szene waren? Nein, das waren von vornherein nicht unsere Partner. Es ist auch ganz wichtig, sich immer wieder klar zu machen, dass in den palästinensischen Gebieten eine Vielschichtigkeit von Menschen ist, die auch keineswegs mit der Hamas-Regierung einverstanden waren und die keine radikalen Verfechter sind, die das Existenzrecht Israels leugnen würden oder so. Das sind für uns auch No-Gos, Personen, die das Existenzrecht Israels rundheraus leugnen. Aber natürlich haben die ihre eigene Perspektive auf die Siedlungspolitik, auf ihre Lage im Westjordanland oder eben im Gazastreifen. Und natürlich ist es auch eine der Chancen, die das Goethe-Institut hat, hier den Dialog, hier die Gesprächsräume offen zu halten und diese Stimmen auch im deutschen Kulturbetrieb und in der deutschen politischen Landschaft auch zu Gehör zu bringen.
Wie kann man das aber offen halten? Also wo es gerade im arabischen Raum, im palästinensischen Raum natürlich sehr viel Kritik gibt an dem Vorgehen der Israelis. Wo sehen Sie das Goethe-Institut und welche Gespräche erleben Sie da gerade?
Also ich weiß von unseren Institutsleiterinnen und Institutleitern, mit denen ich im Austausch bin, dass im Moment ganz viel stattfindet, was nicht öffentlich so sichtbar ist. Das heißt also in Kairo zum Beispiel hinter verschlossenen Türen Gespräche mit langjährigen Partnerinnen und Partnern, Austausch durch Residenzprogramme, durch die Möglichkeit in einem Rahmen, vielleicht in einem dritten Land oder in Deutschland, sehr gelassen den Druck rauszunehmen und auch ein ausführlicheres Gespräch zu führen. Wir sind in vielen Punkten nicht einer Meinung, aber wir können und müssen und wollen miteinander reden.
Erleben Sie auch, dass das Angebot des Goethe-Instituts möglicherweise gar nicht mehr gewollt ist, weil die Kritik sich auch dahingehend äußert, dass Deutschland sehr fest an der Seite Israels steht, vielleicht zu fest sich hier positioniert hat?
Also es gibt wirklich radikale Aktivisten, die sagen, sie wollen ihre Filme nicht mehr im Goethe-Institut zeigen, weil sie das Goethe-Institut als verlängerten Arm der Regierung wahrnehmen und da keinen Unterschied machen. Viel typischer ist aber die Haltung, die zum Beispiel Mohamed Abla, der Goethe-Medaillenpreisträger von 2022, ein ägyptischer Maler, hatte. Der hat in seinem Statement zur Rückgabe der Medaille differenziert. Er hat gesagt, er kritisiert und verurteilt die Waffenlieferung Deutschlands an Israel, aber er sieht das Goethe-Institut als eigenständige Organisation. Das heißt, wir haben da auch durch unsere Unabhängigkeit Gesprächschancen, die wir nutzen.
In den Palästinensergebieten, Sie haben es umrissen, ist das im Moment sehr schwierig bzw. unmöglich. Wie sieht es dann in Israel aus, wo das Institut ja zum Beispiel auch in Tel Aviv, in Jerusalem vertreten ist?
In Israel haben wir schon am 24. Oktober den Betrieb in Tel Aviv und den kleineren Betrieb in Jerusalem sozusagen wieder hochgefahren. Es finden Sprachkurse statt. Die Bibliothek und das Institut sind als Begegnungsraum geöffnet. Wir haben es mit ganz stark traumatisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zu tun. Und auch das will ja berücksichtigt werden. Es gibt kaum von den Frauen, die bei uns als Honorarlehrkräfte arbeiten, welche, die nicht auch Kinder, Söhne haben, die in der Armee sind und sich natürlich dann entsprechend große Sorgen machen. Vielleicht noch eine Anmerkung zum arabischen Raum, zum Nahen Osten. Selbst an Standorten, wo wir als Kulturpartner im Moment gar nicht agieren können, werden immer noch nach wie vor Sprachkurse und Prüfungen nachgefragt. Wir arbeiten ja auf drei Feldern. Das eine ist also Sprache mit Vorintegration, Fachkräfte und so weiter, mit allem, was dazugehört. Das andere ist Informationsarbeit in Bibliotheken und das dritte ist dann eben der Kulturaustausch. Und die Strike Germany, also die Boykottbewegung, die sich dann eben auch im Nahen Osten, Nordafrika zum Teil manifestiert, betrifft fast nie den Sprachbereich und auch selten den Bibliotheksbereich. Also das bezieht sich wirklich auf diesen Kulturaustauschbereich. Das ist mir wichtig, weil über diese anderen Arbeitsfelder durchaus weiter Netzwerke ja auch aufrechterhalten werden.
Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit der Präsidentin des Goethe-Instituts, mit Carola Lenz. Vor einigen Tagen ist eine deutsche Politikerdelegation in Israel gewesen, darunter der Kulturminister von Thüringen. Und anschließend hieß es, es sei wichtig, diesen Kulturaustausch mit Israel aufrechtzuerhalten oder Kontakte weiter bestehen zu lassen. Wenn so vorsichtig formuliert wird, was sagt das über das Verhältnis der Kulturszene in Deutschland, auch der politischen Szene zu Israel inzwischen aus?
Das ist ein Austausch, der weitergeht. Und nur um ein Beispiel zu nennen, ich war jetzt gerade vor kurzem in Berlin in dem Theaterstück oder Musical Bucket List von Yael Ronen, einer israelischen Regisseurin und Theatermacherin. Und die Zusammenarbeit zum Beispiel mit ihrem Theater und mit ihrer Szene in Tel Aviv, die ist seit vielen Jahren vom Goethe-Institut unterstützt worden. Und das sind eben auch dann Formen und Formate, die Raum lassen für Gefühle, die Raum lassen für Ambivalenzen, für Nuancen. Und ich glaube, das sind die Formate, auf die es jetzt ankommt. Was niemand braucht, weder bei den Palästinensern noch bei den Israelis, ist moralische Belehrung durch uns, also uns in Anführungsstrichen jetzt nicht jüdische Deutsche.
Aber Sie wären als Goethe-Institutsmitarbeiter jetzt häufiger vermutlich gefragt, wie Sie diesen Nahostkrieg sehen, wo Sie stehen, welche Rolle Deutschland spielt.
Selbstverständlich. Also es kommt darauf an, dass das Zuhören ja nicht heißt, dass man jede einzelne Position unterschreiben muss. Und was mir sehr wichtig ist, in Israel selbst gibt es sehr viele nuancierte jüdische Stimmen und auch natürlich in den USA und anderen jüdischen Szenen. Es ist ja keineswegs so, dass sich alle jüdischen Staatsbürger Israels einig sind über den aktuellen Kurs. Ganz im Gegenteil, im Moment sind gerade wieder massive Proteste, jetzt wahrscheinlich erstmal durch den Angriff Irans erschüttert, aber trotzdem, es gab und gibt diese massiven Proteste innerhalb Israels ja auch.
Aber gelingt es Ihnen auch, das noch so herauszuarbeiten, dass es viele Facetten gibt, auch in einem solchen Konflikt, oder verhärten sich die Meinungen immer mehr? Deutschland und so fest an der Seite Israels, solltet ihr mal drüber nachdenken, ob das wirklich die richtige Position ist?
Ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass sich das im Moment wieder stärker öffnet und weniger verhärtet. Aber gut, da steht jetzt Wahrnehmung gegen Wahrnehmung. Ich kann das nur hoffen und uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, als weiterhin für Offenheit, für Gespräch, für Austausch zu sorgen und zu sagen, ja, es gibt rote Linien, aber vor der roten Linie kommt ganz viel Kontroverse.
Jetzt reden wir über den Nahostkrieg. Ähnlich ist die Situation ja auch im Ukraine-Krieg. Wie sind Sie da gerade aufgestellt? Was kann da überhaupt an Kulturaustausch gerade noch stattfinden?
Was die Kulturarbeit angeht, sind wir, vielleicht beginnen wir mit Russland, weiterhin präsent. Da ist der Stand, dass die Anzahl der MitarbeiterInnen in den Goethe-Instituten drastisch eingeschränkt werden muss. Und die Leitung Sprache und die Institutsleitung sind nicht mehr in Russland, sondern arbeiten aus München heraus, weil sie kein Visum zur Einreise erhalten. Was wir in Russland weiterhin anbieten, das sind Online-Sprachkurse. Es werden auch Prüfungen abgenommen in Sprachlernzentren, denn es gibt einen großen Bedarf der Sprachlernenden, aber auch generell unserer Kulturpartner, sich gegen diese Isolierung zu stemmen. Es gibt einen großen Bedarf und einen Austausch und ein Bedürfnis, voneinander zu lernen. In Petersburg und Moskau sind auch unsere Bibliotheken geöffnet. Wir versuchen zu unterstützen, wie wir können, durch Reisestipendien, durch Produktions- und Projektstipendien, durch Residenzen. Ich muss aber dazu sagen, dass ganz viele unserer Partner das Land verlassen haben. Und was wir nicht machen, ist, wir machen keine Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen, keine Zusammenarbeit mit Einrichtungen, die von Oligarchen finanziert werden, keine Gastspiele, keine Festivals, keine Ausstellungen im öffentlichen Raum. Es gibt Plakatausstellungen, die wir an Schulen geben, aber wir halten uns sehr stark zurück bei allem, was irgendwie direkte Kooperation mit dem russischen Staat betrifft.
Und in der Ukraine selbst, wie sind Sie da gerade aufgestellt?
Wunderbar. Also in der Ukraine ist eine enorme Nachfrage nach Kulturarbeit. Dort wird seit Februar 2022 kontinuierlich weitergearbeitet. Das festangestellte Personal des Goethe-Instituts Kiew ist über 4 Länder verteilt. Und inzwischen leben und arbeiten wieder in Kiew. Viele sind zurückgegangen. 41 Kolleginnen von insgesamt 65 Mitarbeiterinnen. Wir machen in Kiew Deutschprüfungen weiterhin. Und seit 6. April ist auch die Bibliothek in Kiew wieder eröffnet. Es fand dann gleich eine sehr gut besuchte Veranstaltung für Kinder und Familien statt. Und was besonders wichtig ist, eben die Resilienz von Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden dort zu unterstützen. Das heißt, dass wir die Kulturarbeit in der Ukraine selbst unterstützen. Das andere Standbein ist, dass wir sehr intensiv ukrainische zeitgenössische Kultur hier in Deutschland bekannter machen. Zum Beispiel machen wir das durch die Ukraine-Stände auf der Buchmesse in Frankfurt und in Leipzig.
Der Ukraine-Krieg, der Nahostkrieg, das sind Ausnahmesituationen auch für das Goethe-Institut und stellt dasselbe ja vor eine besondere Herausforderung mitten in einem Reformprozess, den es sowieso gerade durchläuft. Welche Rolle werden denn diese angesprochenen Regionen künftig bei auch der Neuausrichtung des Instituts spielen?
Nahosten und Ukraine werden weiterhin natürlich sehr, sehr wichtige Regionen sein. Man muss sagen, dass der Reformprozess einer ist, der in der Tat notwendig ist, auch in Anführungsstrichen unabhängig von den derzeitigen Krisen. Aber er wird dadurch beschleunigt und verstärkt, weil es eben auch mit eingeschränkten finanziellen Rahmenbedingungen einhergeht in der Neusortierung von Prioritäten des Haushalts in Deutschland. Wir sind dabei zu sehen, wie wir mit den massiven Kostensteigerungen umgehen, die wir ja hatten durch Inflation, durch Währungsverluste, durch steigende Energiepreise und durch notwendigerweise steigende Vergütungen, bei gleichzeitig sinkenden institutionellen Zuwendungen von Seiten des Auswärtigen Amtes. Und dieses Delta, was sich da auftut von Kostensteigerungen einerseits und abgesenkten Haushaltsansätzen andererseits, das gilt es natürlich durch Maßnahmen auch zu bearbeiten, die uns weiterhin Handlungsfähigkeit und Spielräume für Programmarbeit ermöglichen.
Wollen wir es mal konkret machen? Also wir müssen Filialen schließen, zum Beispiel in Frankreich, in Italien, in den Niederlanden. Vielleicht auch deshalb, weil da vielleicht der Kulturaustausch, der Sprachaustausch nicht mehr so notwendig erscheint wie in anderen Regionen?
Nein, natürlich nicht. Der ist weiterhin notwendig und ganz wichtig ist, wir haben uns bei der Überlegung, welche Institute geschlossen werden können, sehr schwer getan und wir haben sehr genau geschaut, dass es niemals Institute sind in Ländern, wo es überhaupt nur ein Institut gibt. Das heißt also, wir sind in allen Ländern gut vertreten und wir reden davon, dass in Frankreich eine recht üppige Ausstattung mit Instituten existierte, die wir jetzt reduzieren. Und in Turin, wo wir das Institut schließen mussten, aus Kosten- und Rationalisierungsgründen, weil es in Italien 50 Kilometer entfernt in Mailand ein Institut gibt, weiterhin auf der Buchmesse in Turin sehr präsent. Also das heißt, Schließen eines Instituts ist nicht gleichbedeutend mit, wir arbeiten in diesen Städten nicht mehr.
Und Sie setzen neue Schwerpunkte jetzt. Möglicherweise öffnen sich da auch Optionen, die vorher so nicht erkennbar gewesen sind. In Osteuropa zum Beispiel, in Polen. Wie gestaltet sich so eine Schwerpunktverlagerung dann konkret?
Wir haben Polen im Blick, da warten wir jetzt aber darauf, wie sich unsere finanzielle Gesamtsituation weiterentwickelt, weil wir in Polen mit zwei Instituten in Krakau und in Warschau sehr gut aufgestellt sind, die auch eine flächendeckende Arbeit machen, wieder auch mit Kulturgesellschaften zusammen. Was neu sein wird, das ist das Kulturensemble in Bischkek in Kirgisistan. Das wird jetzt durch ein eigenes Institut, ein sogenanntes Kulturensemble, ein deutsch-französisches Ensemble, unterstützt. Da geht es um Themen wie kulturelle Diversität, um Klimawandel, um die Frage, wie eigentlich mit dieser rasanten urbanen Entwicklung umgegangen werden kann. Das andere ist Erevan, da waren wir schon länger präsent in einem Goethe-Zentrum. Goethe-Zentren werden immer von lokalen Kulturgesellschaften geführt und Erevan wird im Herbst zu einem Goethe-Institut. Die Überlegung dahinter ist, dass wir hier in diesen Ländern sozusagen im Zwischenraum zwischen den großen Machtblöcken China, Russland, Türkei und so weiter ein lebhaftes Interesse für Europa sehen und wo zum Beispiel dann eben die armenischen Literaten gesagt haben, ja, wir würden eigentlich gerne auch in unserer Sprache mehr georgische Literatur lesen können. Und sowas fördert das Goethe-Institut auch als Plattform. Also es geht nicht um politische Bildungsarbeit, sondern es geht um kulturelle Formate für Künstlerinnen und Kulturschaffende.
Kann man das so genau noch trennen oder fühlen Sie sich inzwischen doch mehr als Erklärer oder gar Verteidiger deutscher Außenpolitik?
Ich würde sagen, wir sind nach wie vor eine unabhängige Mittlerorganisation. Der Druck, der auf uns ausgeübt wird, ist auch sehr gering. Wir haben große Handlungsspielräume Und wir haben auch gar keinen Grund, uns von deutscher Außenpolitik massiv zu distanzieren. Also ich muss sagen, wenn ich mir auch Interviews von Annalena Baerbock anhöre, bin ich in vielem sehr, sehr einverstanden. Aber es ist nicht der Part, den wir spielen, dass wir das jetzt erklären. Wir sind sozusagen keine Bundeszentrale für politische Bildungsarbeit, die jetzt weltweit Regierungserklärprogramme fährt, sondern wir versuchen vor allen Dingen eben Austausch zu haben, wo wir auch zuhören. Und nicht nur senden, unseren länderübergreifenden multilateralen Netzwerkformaten.
Könnte es dann noch sein, dass diese politische Dimension immer stärker betont werden muss in Zukunft auch im Goethe-Institut?
Das werden wir sehen. Also ich bin der Überzeugung, dass das eher in Wellen kommt. Wenn wir zum Beispiel auf die Geschichte schauen in der Zeit der 50er, 60er Jahre, 70er Jahre, war das Goethe-Institut Teil der Systemkonkurrenz mit der DDR. Die Bundesrepublik wollte das bessere Deutschland repräsentieren, auch durch seine Kulturarbeit. Das heißt, das Goethe-Institut war ganz stark eingebunden in den Kalten Krieg, wenn Sie so wollen. Es gab dann Jahrzehnte oder auch Jahre, wo es etwas zurückhaltender war mit der politischen Einbindung. 9/11, also der Terrorangriff auf das World Trade Center, war dann wieder ein Punkt, wo das Goethe-Institut in den arabischen Raum hineinwirken sollte, um den Dialog mit der islamischen Welt, wie es genannt wurde, zu fördern. Und jetzt haben wir wieder eine neue Situation, wo solche Erwartungen auch an uns herangetragen werden und wir sie auch zum Teil ja selbst durch unsere Partner in aller Welt haben. Also ich würde nicht sagen, es ist so eine Linie, dass es immer mehr wird, sondern ich würde sagen, es ist abhängig von der Entwicklung der Geschichte der letzten Jahrzehnte. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir in den nächsten Jahren wieder ein wenig aus dieser Dauererregungsschleife rauskommen. Denn eins hat sich verändert, das ist die Geschwindigkeit, in der das passiert. Diese anderen Zeiten und Krisen, die ich benannt habe, das waren Zeiten von Fax. Gerade mal ging es los mit E-Mails. Wir haben heute durch Social Media eigentlich eine weltweite Vernetzung, wo gar keine Veranstaltung mehr lokal ist, sondern wo Informationen, Diskussionszirkel, Aktivisten intern sich besprechen, ihre Netzwerke aussenden und dann eben zum Beispiel wie bei der Ausladung von Ronja Othman auf dem pakistanischen Kulturfestival in Karachi vermutlich aus der deutschen Szene in die pakistanischen Organisatoren-Szenen hineinwirken und dann also damit eine politische Wirkung erzielen wollen. Das heißt, wir haben heute eine zunehmende Vernetzung und auch ein wahnsinniges Tempo in den Debatten, was durch die Aufmerksamkeitsökonomie, also nur harte Schlagzeilen sind es wert, sozusagen wahrgenommen zu werden, eine Bedingungslage schafft, die es für ruhigen, gelassenen, offenen und vertrauensvollen Kulturaustausch sehr schwer macht.
Sagt die Präsidentin des Goethe-Instituts. Danke für das Gespräch, Carola Lenz.
Danke Ihnen auch.